Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Om Sai Ram. In unserer neuen Sendereihe Die Flammen der Liebe wollen wir uns diesem Thema in Berichten über ruhmreiche Persönlichkeiten widmen. Heute berichten wir von einer der großen Frauengestalten des Mittelalters, Hildegard von Bingen. Im Buch Satya Sai Baba spricht, Band 7, können wir lesen, wo das Licht der Liebe leuchtet, manifestiert sich Gott, sorgt dafür, dass es hell und rein scheint. Und Gott wird bleiben, erlaubt allen, ihr Licht daran zu entzünden, und Gott wird euch mit Gnade überschütten. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen.
Thank you.
Im Buch Satya Sai Baba spricht Band 2 heißt es:
Die Aufgabe des Menschen ist es, mit dieser göttlichen Energie eins zu werden. Denn sie ist nichts anderes als ein Funke davon, nichts anderes als eine Flamme des ewigen Feuers.
Alle großen Frauengestalten haben eines gemeinsam: die Flamme der Liebe und des Dienens. Das Feuer der unverbrüchlichen Liebe zu Gott, seinen Geschöpfen und seiner Schöpfung. Ich interessierte mich schon in frühen Jahren für diese Heilige des Mittelalters, Hildegard von Bingen, die eine Heilige des Volkes war. Ihr Leben und Wirken und ihre unerschütterliche, selbst aufopfernde Hingabe an Gott zogen mich unwiderstehlich an. Dann erschien in der Septemberausgabe 2008 bei Heart to Heart ein Artikel von Gabriele Göbel über die Mystikerin Hildegard von Bingen mit dem Titel »Der Mensch soll Gott sein«. Schon lange trug ich mich mit dem Gedanken, über Hildegard von Bingen und andere große Frauengestalten eine Sendung zu machen. Da fiel mir dieser Artikel sozusagen in den Schoß. Und nun folge ich dem inneren Ruf. Hildegard von Bingen lebte von 1098 bis 1179. Hören wir, was Gabriele Göbel über diese große Mystikerin des Mittelalters schreibt.
Keine Frau des Mittelalters hat einen solchen Ruf erlangt wie Hildegard von Bingen. Sie zog die Menschen Zeit ihres Lebens in ihren Bann und daran hat sich bis heute nichts geändert. Kaum jemand, der sie nicht zu kennen glaubt oder zumindest schon einmal etwas von ihr gehört hat. Für die einen ist sie, die mit den Kräutern und alternativen Heilmitteln samt Grünspechtsalbe und Karfunkelstein. Andere schätzen ihre kühnen Liedkompositionen oder gar die Sprachgewalt ihrer Visionsschriften. Und obwohl sich das Weltbild des 21. Jahrhunderts um gefühlte Lichtjahre von dem des 12. entfernt hat, konnte das Interesse am Leben und Wirken dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit in den letzten Jahren eine Renaissance erfahren, die weit über die Grenzen des christlichen Abendlandes hinausgeht. Hildegard von Bingen hat ein Werk geschaffen, das uns heute noch staunen lässt und in diesem Ausmaß weder Vorläufer noch Nachfolger kennt. Ganz gleich, ob sie sich nun als Naturforscherin, Dichterin, Komponistin, Theologin, Volkspredigerin, Prophetin oder Klostergründerin betätigte. Sie brachte es auf jedem dieser Gebiete zur Meisterschaft. Im Rückblick scheint uns ein Menschenleben allein für all diese Aktivitäten kaum auszureichen. Woher nimmt sie die Kraft? Wunderten sich schon die Zeitgenossen. Sie selbst hätte sich die Frage nach der Quelle ihrer Universalität wohl gar nicht erst gestellt. Jenseits aller Eitelkeit empfand sie sich lediglich als Feder, die sich bewegt, weil der Atem Gottes sie voranträgt, und bemühte immer neue Vergleiche, um ihren Bewunderern zu erklären, dass es bei allem, was sie tat, um ihren Auftrag ging, niemals aber um ihre Person. So nannte sie sich in den Jahren ihrer Predigtreisen, wenn sie mahnend ihre Stimme erheben musste, gern eine Posaune Gottes oder eine Harfe, die ein anderer schlägt.
Als Devotees von Satya Sai Baba berühren uns solche Metaphern in besonderem Maße, spiegelt sich darin doch genau das Bewusstsein wider, in dem uns Swami unsere Aufgaben zu erfüllen empfiehlt. die Wahrheit ist zeitlos. Dennoch erscheint es sinnvoll, sich den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund der damaligen Zeit einmal konkret vor Augen zu führen. Nur so können wir etwas von der Atmosphäre erahnen, in der sich das Leben dieser großen Mystikerin und Gelehrten entfaltet hat.
Hildegard von Bingen wurde im Jahr 1098 als 10. Kind einer begüterten fränkischen Hochadelsfamilie in Bermersheim bei Alzey geboren. Die Zeit des Umbruchs nach der Jahrtausendwende entspricht durchaus dem Klischee vom finsteren Mittelalter. Sie war von existenzieller Unsicherheit und Furcht, aber auch von Hoffnung und Glaubenseifer bis hin zum Fanatismus geprägt. 1099 richteten die Kreuzfahrer im Namen Christi bei der Eroberung Jerusalems ein entsetzliches Blutbad unter den Muslimen an. Als Gegenreaktion bildeten sich Ketzersekten und stürmische Mönchsbewegungen. Heilige von strahlender Leuchtkraft mahnten und wiesen neue Wege. In ganz Europa war die Menschheit durch sinnlose Kriege mehr oder weniger verroht. Die sittlichen Verfallserscheinungen waren kaum noch zu übersehen. Verständlicherweise fehlte es da nicht an Apokalyptikern und Weltuntergangspropheten, denen Hildegard einmal in ihrer pragmatischen Art entgegengehalten haben soll. Die Zeiten werden wir nicht ändern, die gingen schon immer ihrem Ende entgegen. Die Schönheit der Schöpfung galt es ihr zu bewahren, nicht aber einer pessimistischen Weltsicht zu frönen. Eine vom Menschen gemachte Schönheit, die der Architektur, befand sich Anfang des 12. Jahrhunderts im Übergang von der erdgebundenen Romantik zur filigraneren Gotik. In Hildegards Geburtsjahr war die Abtei zu Maria Laach noch im Bau, während am Ende ihres Lebens die Kathedrale Notre-Dame in Paris dem Himmel entgegenwuchs. Vor allem aber verlangten die sozialen Missstände nach Reformen. Die Gesellschaft war geprägt von einem enormen Bevölkerungswachstum, dem beginnenden Aufstieg des Bürgertums bei gleichzeitigem Hungerleben der leibeigenen Bauern. Es war eine Zeit der Naturkatastrophen und Gewalttaten, Seuchen und Epidemien. Die Lebenserwartung betrug durchschnittlich 35 Jahre und die Kindersterblichkeit war hoch. An ausreichender medizinischer Versorgung fehlte es ebenso wie an jeder Art von Rechtsschutz. Es herrschte Mangel an Licht, Hygiene und Heizmaterial. In eine wahrhaftig dunkle Zeit wurde dieses Kind aus Bermersheim hineingeboren, das später im autobiografischen Rückblick von sich selbst sagen wird: In meinem dritten Lebensjahr sah ich ein so großes Licht, dass meine Seele erbebte. Doch wegen meiner Kindheit konnte ich mich nicht darüber äußern. Bis zu meinem 15. Lebensjahr sah ich vieles und manches erzählte ich einfach so, dass die, die es hörten, sich sehr wunderten, woher es käme und von wem es sei. Da wunderte ich mich selbst und verbarg die Schau, so gut ich konnte.
Thank you.
zu besonders kritischen Epochen der Menschheitsgeschichte, wenn Sitte und Moral sich dem Tiefpunkt nähern, erscheinen, so sagt uns Swami, Avatare, um diesem Verfall entgegenzuwirken. Darüber hinaus sandte Gott zu allen Zeiten seine Botschafter in die Welt, die Gefährten der Engel, wie Hildegard sie gern nannte, auch in unsere Breiten. Und vor über 900 Jahren eben in jenes kleine Dorf in der Pfalz. Hildegards Eltern vertrauten ihr 10. und letztes Kind bereits mit 8 Jahren der jungen Jutta von Sponheim an, die sie als Klausnerin des Benediktinerklosters Disibodenberg zusammen mit 2 anderen kleinen Mädchen in den Ordensregeln der Heiligen Schrift, dem Psalmensingen und verschiedenen freien Künsten unterwies. In der abgeschiedenen Klause über dem Nahatal gab es neben einem kleinen Kräutergarten lediglich ein vergittertes Sprechfenster zur Außenwelt, durch das ratsuchende Menschen Tag aus, Tag ein der Meisterin Jutta ihre Sorgen und Anliegen vortrugen. Hier sollten auch schon die Kinder auf sehr direkte Weise erfahren, was die Menschen draußen im Land bewegte. Da versammelten sich die Bauern der Umgebung und klagten über Hungersnöte durch Unwetter und Ernteschäden. Da tauschten die Hebammen und Kräuterweiber geheimnisvolle Wurzeln und uralte Volksweisheiten aus. Von Körpervorgängen und Verwandlungen hörte Hildegard sie flüstern, von Mondphasen und Jahresrhythmen. Aber auch die vom harten Alltag zermürbten Familienmütter sprachen vor, die misshandelten Mägde und die ausgepeitschten Leibeigenen mit ihren eiternden Wunden und rachsüchtigen Herzen. Selbst kirchliche und politische Neuigkeiten wurden der Magistra von den entsprechenden Besuchern mitgeteilt. Die überaus zarte Hildegard, die durch Krankheiten oft tagelang ihr Lager gleich unter dem Klausenfenster gefesselt war, nahm mit allen Sinnen in sich auf, was sich dort abspielte. Sie lernte die Geißeln ihrer Zeit ebenso kennen wie die Namen zahlloser Heilmittel gegen körperliche und seelische Gebrechen. Das Leid der Menschen wurde ihr so nahe gebracht, dass sie es, empfindsam wie sie war, nicht selten am eigenen Leib zu spüren glaubte. Ohne diese frühkindliche Prägung wäre Hildegard von Bingen womöglich auch eine verehrte Medica und Prophetissa geworden, nicht aber die Volksheilige, die sie immer noch ist, eine Heilige des Volkes, nicht aber der Amtskirche, denn offiziell heilig gesprochen wurde sie bis heute nicht.
In der Einsiedelei fern der Welt erhielt Hildegard außer der spirituellen Unterweisung eine Lebensschulung, wie sie sie auf den behüteten Gütern der Bermesheimer niemals hätte bekommen können. Und die intensive Beobachtung der Natur um sie herum tat ein Übriges, ihr Sinne und Verstand zu schärfen, bis sie überzeugt von dem war, was ein indisches Sprichwort sagt, das vielleicht noch älter ist als unser Mittelalter. Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen. Fast identisch mit dem ist ein Auszug aus dem Tagesspruch vom 19. Dezember 2004, in dem Bhagavan bestätigt: Gott wohnt im Herzen jedes Menschen und in jedem Stein und in jeder Wurzel. Vielleicht kam Hildegard hier im Klausengarten ihrer Kindheit auf dem idyllischen Disibodenberg bereits ihre Wortschöpfung von der Viriditas in den Sinn, jener Lichtenergie frischer Grünpflanzen, von der sie die gesamte Natur und auch den Menschen durchdrungen sah und die ihr später zum ganzheitlichen Symbol für die Lebenskraft und das Sein schlechthin wurde. 15-jährig legte sie ihr ewiges Gelübde als Nonne ab und wurde nach dem Tode Jutta von Sponheims zunächst ganz gegen ihren Wunsch vom Konvent des Disibodenberges zu deren Nachfolgerin gewählt. Dieses Zögern und sich lieber verweigern wollen war ein Muster, das sich noch oft in ihrem Leben wiederholte. Hatte Hildegard eine Aufgabe einmal zugestimmt, entwickelte sie beinahe übermenschliche Kräfte. Dennoch lebte sie in ständiger Anspannung, wenn es darum ging, dem Drängen geistlicher und weltlicher Weggefährten nachzugeben oder gar die unerhörten Forderungen ihrer inneren Stimme umzusetzen. Dieser immer wiederkehrende Konflikt führte bei ihr von Jugend an bis zum letzten Lebensjahr zu schweren Krankheiten, die sich auflösten, sobald die Prophetissa Teutonica, wie sie auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes genannt wurde, sich den göttlichen Weisungen fügte und handelte, wie sie es sollte.
Dennoch blieb es ihr bei allem, was sie aus diesem Leidensprozess heraus schuf, nicht erspart, den Boden des bereits vorhandenen, gesicherten zu verlassen und Neuland zu betreten. Dazu gehörten die baldige Umwandlung der zugemauerten Klause in ein offenes, größeres Frauenkloster, ebenso wie der Neubau eines Konvents auf dem Rupertsberg bei Bingen, welcher bei ungeheuren körperlichen und seelischen Strapazen verbunden war. Und nicht zuletzt die Gründung des Klosters Aibingen bei Rüdesheim im Jahre 1165, als Hildegard schon weit über 60 Jahre alt war und zudem in apostolischer Mission ausgedehnte Reisen rein auf, rein ab unternehmen musste, nachdem ihr jüngster göttlicher Auftrag gelautet hatte: »Gehe nun hinaus«, und predige. Wieder zögerte sie, konnte sich kaum vorstellen, was sie Menschen lehren sollte, die vergessen hatten, woher sie kamen, wer sie waren und was sie in der Welt zu tun hatten. Müssen nicht auch wir uns von Swami mahnen lassen?
Ihr könnt jegliche Aufgabe übernehmen, aber bittet Gott nicht um die Erfüllung dieser Aufgabe, sondern überlasst alles seinem Willen.
Selbst eine Heilige wie Hildegard entwickelte zunächst Widerstand gegen Aufgaben, die ihr unerfüllbar erschienen, reagierte mit Furcht vor der Öffentlichkeit und Zweifeln an ihren Fähigkeiten, vor allem, wenn es darum ging, das Mysterium ihrer Schau einer Menschenmenge preiszugeben.
Lass deine Quellen nach draußen strömen und auf den Plätzen verteile deine Wasser,
stand es in der Heiligen Schrift und forderte die vertraute Stimme, die sie so manches Mal lieber überhört hätte. Dem Volk predigen sollte sie, laut Prophezeiungen aussprechen und das als Frau. Die Veröffentlichung ihrer Lichterscheinungen schienen nicht mehr genug, die Welt aus ihrer Gottvergessenheit zu erwecken, die Hildegard als Hauptursache für das Urteil ringsum ansah. Als hätte es sie nicht schon genug Überwindung gekostet, ihrem vertrauten und früheren Lehrer, dem Mönch Vollmer, die ersten Sätze für ihr berühmtes Visionswerk Shivyas, Wisse die Wege, zu diktieren, indem sie offenbarte:
Und siehe, im 43. Jahr meines Lebens schaute ich ein himmlisches Gesicht. Zitternd und mit großer Furcht spannte ich ihm meinen Geist entgegen. Ich sah einen sehr großen Glanz. Eine himmlische Stimme erscholl daraus. Sie sprach zu mir: Gebrechlicher Mensch, Asche von Asche, Moder von Moder, sage und schreibe, was du siehst und hörst. Doch weil du schüchtern bist zum Reden, eint fällt dich zur Auslegung und ungelehrt, das Geschaute zu beschreiben, sage und beschreibe es nicht nach der Redeweise der Menschen, sondern aus der Gabe heraus, die dir in himmlischen Geschichten zuteil wird. wie du es in den Wundern Gottes siehst und hörst.
7 lange Jahre mühten sie und Vollmer sich mit diesem umfangreichen, mehrteiligen Werk, dem noch 2 weitere große theologische Schriften, das Liber Vitae Meritorum, Buch der Lebensverdienste, und das Liber Divinorum Operum, Welt und Mensch, folgen sollten, sowie etliche naturmedizinische Texte. Wann immer sie die Arbeit unterbrach, wurde Hildegard auf der Stelle von schweren Krankheiten heimgesucht, bis sie sich wieder anschickte, ihren Auftrag ohne Verzögerung zu Ende zu führen.
Nachhaltigen Ausdruck verlieh Hildegard ihrem prophetischen Anliegen auch in ca. 300 bis heute erhalten gebliebenen Briefen an die bekannten und weniger bekannten Geistesgrößen ihrer Epoche. Darunter ebbte in ganz Europa 4 Päpste, mehrere Bischöfe und Kirchenlehrer, unter ihnen Bernhard von Clairvaux, Könige und Kaiser wie Friedrich I., Barbarossa, dem sie nach einer Einladung in seine Pfalz bei Ingelheim freundschaftlich verbunden blieb. Hildegard galt in ihren mittleren Jahren bereits als anerkannte Autorität ihrer Zeit. Viele suchten ihren Rat, auch wenn er oft unbequem war. Ihre einleitenden Worte »Höre den, der da ist« ließen keinen Zweifel an der Antwort einer höheren Instanz. In den privateren Briefen zeigten sich dagegen die Facetten ihrer Persönlichkeit und ihres Charakters auf ganz unmittelbare und anrührende Weise. Oft schimmerte zwischen den Zeilen etwas von ihrem bezaubernden Wesen durch, ihr kindliches Staunen, ihre Lebensfreude und ihre Ehrfurcht vor der Natur, ihre körperliche und seelische Leidensgeschichte und die Fähigkeit, über alle Belastungen hinauszuwachsen, ihre Energie und Eigenwilligkeit, ihre Energielosigkeit und Bereitschaft, den individuellen Willen aufzugeben, ihre Klarheit, Kühnheit, Unerschrockenheit, wenn es darum ging, den Auftrag Gottes zu erfüllen, und nicht zuletzt ihr schwer errungenes Selbstbewusstsein in der Gewissheit ihrer prophetischen Sendung. Schreiben, erbauen und künden hießen bis zuletzt die Herausforderungen ihres langen Lebens. Herausforderungen, die allein durch Hingabe und göttliche Gnade zu bestehen waren.
Thank you.
ständig konfrontiert und beschenkt mit einer Flut von Bildern, die über das menschliche Vorstellungsvermögen hinausgehen, gelang es Hildegard, gleichzeitig die Geschicke ihrer Klöster zu lenken, Bücher und Kompositionen zu schreiben, darunter an die 80 unerhört kunstvolle Gesänge und dennoch für jedermann ansprechbar zu bleiben.
Mit offenen Augen und weitem Herzen studierte sie Mensch und Welt, wissbegierig und detailversessen, wie keine zweite, während die Augen ihrer Seele mit der Schau beschäftigt waren. Ich sehe diese Dinge nicht mit den äußeren Augen und höre sie nicht mit den äußeren Ohren, auch nehme ich sie nicht mit den Gedanken meines Herzens wahr, noch durch irgendeine Vermittlung meiner fünf Sinne. Bemühte sie sich zu erklären, was nicht zu erklären war. Ich sehe sie vielmehr einzig in meiner Seele mit offenen leiblichen Augen, so dass ich niemals die Bewusstlosigkeit einer Ekstase erleide, sondern wachend schaue ich dies bei Tag und bei Nacht. Und an anderer Stelle: Was ich aber nicht schaue, das weiß ich nicht, denn ich bin ungelehrt. Nicht jeder vermag, dieses Bekenntnis nachzuvollziehen. Schon damals gab es Zeitgenossen, die Hildegards Visionen für die Symptome einer psychischen Krankheit hielten und sie pathologisierten, statt zu akzeptieren, dass es dabei um viel mehr geht, als sich intellektuell erfassen lässt. Das Phänomen göttlicher Offenbarungen wird sich niemals beweisen lassen, da es jenseits aller menschlichen Konzepte ist. Oft wusste die Seherin selbst kaum, wie ihr geschah. Sie lernte die Bilder, die sie schaute, auswendig. So wie man einen Text lernt, so lange, bis sie ein Teil von ihr geworden waren und sie sich jederzeit wieder vor Augen führen konnte.
Erst die Kombination von intensiver menschlicher Beobachtung und göttlicher Offenbarung führte Hildegard zu der Erkenntnis, die Swami in den Worten zusammenfasst. Gott ist die Ursache, die Natur ist die Wirkung. Hildegard erfindet dazu das wunderbare Wortspiel: Der Mensch braucht die Schöpfung Gottes zur Selbsterkenntnis. Gott aber braucht Mensch und Schöpfung zur Selbstoffenbarung. Und wiederum Swami:
Ihr müsst erkennen, dass die Welt Gottes Form ist. Schöpfer und Schöpfung sind nicht voneinander verschieden.
Hildegard wurde diese Erkenntnis schon als Kind zuteil und sie kleidete sie geradezu in lyrische Worte wie: Die Schöpfung schaut auf ihren Schöpfer wie die Geliebte auf den Geliebten. Dieses Zwiegespräch ließe sich beliebig lange fortsetzen. Gott und seine Heiligen sprechen aus einem Mund. Im Mittelpunkt von Hildegards Theologie steht die leidenschaftliche Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen, insbesondere zu Menschen. Denn als Gott dem Menschen ins Angesicht schaute, gefiel er ihm sehr gut. Ihre Visionstexte gleichen mitunter Liebesbriefen, gerichtet an Christus, den sie gern den Lichtherrlichen nannte und der ihr meist als leuchtende saphirblaue Menschengestalt erschien. Ich schaute und sah etwas wie einen großen, eisenfarbenen Berg. Darauf thronte ein so lichtherrlicher, dass seine Herrlichkeit meine Augen blendete, heißt es im Buch Sivyas. Und an anderer Stelle: Die saphirblaue Menschengestalt, die ich so liebe und die sich mir schon öfter gezeigt hat, war ganz und gar von einem rötlichen Feuer durchglüht, das auf den Heiligen Geist hindeutet, der nichts anderes ist als die göttliche Kraft selbst. Und das helle Licht durchstrahlte ganz das rötliche Feuer. Und das rötliche Feuer ganz das helle Licht und das rötliche Feuer die saphirblaue Menschengestalt, sodass sie ein einziges Licht in derselben Stärke und Leuchtkraft bildeten. Auch die Aufeinanderfolge biblischer Epochen, vom Beginn der Schöpfung bis zu ihrem Ende, wurden Hildegard in einer ihrer Visionen gezeigt. Ein Panorama der Menschheitsgeschichte in überwältigenden Bildern. Sie bekam Einblick in die großen Themen der Heilsgeschichte, vom Engelsturz über den Sündenfall und seine Folgen, dem Lebensweg des Menschen im Kampf zwischen Gut und Böse, bis hin zu seiner Sehnsucht, seinem Schrei nach Erlösung. Zum Ende der Zeiten sah sie eine große Reinigung aller Elemente der Welt kommen, einschließlich des menschlichen Herzens. Diejenigen unter den Menschen, die ihre Prüfungen bestanden haben, werden zur vollen Erkenntnis gelangen und alle tiefen Geheimnisse ergründen. Der Mensch als Spiegel des göttlichen Bewusstseins kehrt in das Reich des Schöpfers zurück. Über die Bedeutung der Elemente, ihre Rolle im kosmischen Geschehen und die Verantwortung des Menschen, sie durch sein Verhalten im Gleichgewicht zu halten, sprach sie ebenso oft wie Swami. Im Sanatana Sarathi 2001, Seite 228 heißt es:
Die ganze Welt ist von den fünf Elementen durchdrungen, wird von ihnen zusammengehalten und funktioniert durch sie. Deshalb ist es die Pflicht des Menschen, die Bedeutung dieser Elemente zu erkennen.
Auch Hildegard wusste, dass der ruhelose Mensch die Elemente durch sein Denken und Tun in Aufruhr versetzt. Sie kannte bereits die Gesetzmäßigkeit von Reaktion, Widerspiegelung und Widerhall, an die Swami uns in so vielen Ansprachen erinnert. Am 1. Mai 2008 gab Bhagavan seinen Zuhörern in Vrindavan, seinem Ashram in Whitefield, zu bedenken:
Wenn alle fünf Elemente verschmutzt sind, wie kann das menschliche Leben dann noch unbeeinträchtigt davon bleiben?
Und Hildegard stellte vor beinahe 900 Jahren fest: Wenn der Mensch so handelte, wie er eigentlich müsste, würden alle Jahreszeiten und die Luft in den Jahreszeiten gleich bleiben, also im jetzigen Frühling genauso sein wie im vergangenen Frühling. Weil der Mensch aber ungehorsam ist, überschreiten auch die Elemente ihre Rechte. Ähnliches sagte Swami vor einigen Jahren anlässlich des Erdbebens in Gujarat.
Was ist die Bedeutung von Erdbeben? Wenn das Beben in uns nachlässt, nur dann wird das äußere Erdbeben aufhören. Das Beben im Menschen nimmt zu. Weil er alles ausgeplündert hat, entsteht ein Wandel im Globus. Alle fünf Elemente werden als göttlich angesehen, aber sie werden nicht als göttlich behandelt und nicht in göttlicher Weise benutzt.
In ihrer Kosmosschrift Liber Divinorum Operum, in der Hildegard die Welt als Kunstwerk Gottes aufstrahlen lässt, beklagen sich die Elemente ganz direkt. Wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn nach unseres Meisters Bestimmung vollenden. Denn die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten wie in einer Mühle von unterst zu oberst. Wir stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen Gerechtigkeit. Hildegard besaß eine intuitive Fähigkeit, die verschiedenen Phänomene der Wirklichkeit miteinander in Beziehung zu setzen und dahinter ein bewusstes Ordnungssystem erkennbar zu machen. Dabei erkannte sie den Menschen als Mikrokosmos, der in all seinen körperlichen und geistigen Gegebenheiten die Gesetzmäßigkeiten des gesamten Makrokosmos widerspiegelt. Alles ist bei ihr aufeinander bezogen, wechselseitig miteinander verbunden und in Gott unteilbar vereint. Dieser Einheitsgedanke ist auch der Schlüssel zum Verständnis ihrer heil- und naturkundlichen Schriften. Nur so sind einzelne Bereiche, wie zum Beispiel ihre heute wieder so beliebte Edelstein-Heilkunde, zu verstehen. Edelsteine sind wie der Schlüssel zum Schloss, denn Edelsteine erkennen einander. In ihrer Doppelnatur, denn sie sind Stein und Energie zugleich, beeinflussen sie alle vier Bereiche, den göttlichen, den kosmischen, den körperlichen und den seelischen.
Thank you.
Eine der zahlreichen, prachtvollen Miniaturen zu Hildegards Büchern zeigt den Menschen im Fadenkreuz eines Netzes, in dem er aus allen Stoffen der verschiedenen erdnahen und erdfernen Sphären genährt wird. Gemalte Theologie in Worten und in Bildern. Diese Illustrationen entstanden im Skriptorium des Klosters auf dem Rupertsberg, wo eine Gruppe begabter Nonnen ständig damit beschäftigt war, Hildegards innere Bilder zu Papier zu bringen. Verbunden mit allem Lebendigen, verflochten in die Abläufe der Natur und doch selbst einflussnehmend, hat der Mensch als Krone der Schöpfung eine exemplarische Stellung in der Welt, mit der er gemeinsam im Herzen des Sohnes wohnt, welcher als Liebesgestalt wiederum aus dem Herzen des Vaters hervorging. Der Mensch hat von Gott den höchsten Auftrag seiner Geschöpfe erhalten, die Aufgabe, mit allen anderen Kreaturen rücksichtsvoll zusammenzuwirken. Seine kosmische und ökologische Sendung steht somit außer Zweifel. In Hildegards Forderung, der Mensch sollte Gott sein in der Welt, zeigt sich das Ausmaß seiner Verantwortung ebenso wie die Möglichkeiten seiner Evolution und Transformation. Als sie einmal gefragt wurde, ob eine solche Einstellung nicht genau die Hybris widerspiegelte, die zum Sturze des Erzengels Luzifer führte, soll sie geantwortet haben:
Gottsein ist für den Menschen nur dann eine Überheblichkeit oder Lästerung, wenn man Gott für etwas anderes oder Erhabeneres hält als den Mitmenschen und alle Kreatur und einzig sich selbst so erhaben dünkt wie Gott, der über allem thront, hoch über der Schöpfung. Echtes Gottsein ist bewusstes Einssein. Und Bhagavan Satyasai Baba offenbarte uns: Ich bin Gott und ihr seid Gott. Der Unterschied ist, dass ich es weiß und ihr nicht.
Indem Hildegards Visionen immer wieder die der Vielfalt zugrunde liegende Einheit erkennen lassen, beschreiben sie, wenn sie richtig verstanden werden, ein non-dualistisches Weltbild. Wie bei einem Mandala fügen sich die einzelnen Elemente der Schau zu konzentrischen Kreisen, die sich um ihre Mitte herum bewegen, sich darin auflösen und neu entstehen. Der Tanz der Energien, ihre Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung, aber ist ein universales kosmisches Symbol. Allerdings hätte Hildegard selbst das, was sie sah, niemals analysiert. Rein intuitiv erfasste sie die Bedeutung des ihr Offenbarten. Und plötzlich wusste ich. Selbst als Mystikerin hatte sie ihre eigene Note. Zwar glühte auch in ihr das Feuer der Liebe, doch ging sie über das persönliche Einswerden mit Gott weit hinaus. Ihre ganzheitliche Schau grenzte nichts aus, sondern bezog alles mit ein. Gott, die gesamte Menschheit, den ganzen gewaltigen Kosmos und das Verhältnis des einen zum anderen.
Hildegard verstand sich nicht als Verschmelzungsmystikerin, sondern als eine Gesandte Gottes, Verkünderin seines Wortes. Sie folgte dem Weg Jesu, der sich erst als Diener Gottes, dann als sein Botschafter und zuletzt als eins mit ihm empfand. Hildegard war ein Medium in einer noch ganz reinen Weise, ein Kanal, damit das Überpersönliche sich ausdrücken konnte. Nur indem sie in ihrem eigenen Menschsein mit seinen selbst auferlegten Begrenzungen vollkommen zurücktrat, vermochte sie, alle weltlichen Bereiche zu transzendieren. Weil sie es dem Absoluten bewusst erlaubte, sich ihrer zu bedienen, war der Durchbruch ihres Genies möglich. Darin liegt die Einzigartigkeit einer Hildegard von Bingen, die wir immer noch spüren, ohne sie sogleich in Worte fassen zu können. In ihrer Heimat, dem Rheingau, wird der 17. September, ihr Todestag im Jahre 1179, bis heute als Gedenktag an diese bedeutende Heilige gefeiert. Und mit diesen Versen von Hildegard von Bingen möchte ich schließen. Über den Sternen throne ich, weil mir deine Gaben, Gott, genügen. Ich freue mich am süßen Ton der Pauken, da ich auf dich vertraue. Ich küsse die Sonne, umarme den Mond und halte ihn fest. Mir genügt, was sie für mich ersprießen lassen. Was sollte ich mehr noch wünschen, dessen ich gar nicht bedarf? Alles erweist mir Barmherzigkeit. Im Hause meines Königs darf ich wohnen, sitzen beim königlichen Mahl, weil ich eine Königstochter bin.
Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr, dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr, dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr, dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines
des Lebens ist, dir dienen, Herr.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten einen Bericht über die Mystikerin Hildegard von Bingen. Ich bin Gabriele Göbel für diesen Artikel sehr dankbar. Alles, was über Hildegard von Bingen berichtet wurde, einschließlich der Zitate von Bhagavan Sri Satya Sai Baba, ist aus der Feder von Gabriele Göbel. Unser Dank gilt ebenfalls den Sprecherinnen Martina Krumbiegel und Helga Wichmann sowie dem Sprecher Frank Wichmann. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute. Produktion und Moderation Inge Sadei. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.
Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr, dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr, dir dienen mir.